Punch, Arlequin und Hänschen. Dritter Teil. Die ersten Mitarbeiter an Punch waren Thackeray, der Verfasser der Snobs of England, Gilbert A.A. Beckett und Douglas Jerrold, von denen namentlich der letztere einer der beliebtesten englischen Schriftsteller geworden ist. Die Illustration lieferte manchmal George Cruikshank, in den meisten Fällen aber John Leech, und mit Recht kann man sagen, dass die ersten beiden den Humor eines Swift, eines Sterne, eines Smollett in ihren Artikeln wieder auferstehen ließen. Die letzten in ihren Karikaturen den eines Hogarth. The Story of a Feather von Gerald und The Comic Blackstone von A. Beckett, die mit Illustrationen von Leech nach und nach im Punch erschienen, sind noch in jedermanns Gedächtnis. Punch leistete wirklich das Mögliche. Oft noch denke ich an die stillen großbritannischen Sonntagnachmittage, wo ich in Yorkshire Lust und Menschen verlassen in dem Londoner Charivari meine einzige Erheiterung fand. Man brauchte nur die einzelnen Karikaturen früherer Wochen und Jahre durchzugehen, um in wenigen Augenblicken die ganze neuere englische Geschichte vor Augen zu haben und sich jeder Parlamentsdebatte aufs Lebhafteste zu erinnern. Da war Lord Brougham, den Punch seit seiner Verleumdungsklage wahrhaft systematisch verfolgte, Lord Henry mit den Hosen au grand carreau und mit der roten Kartoffelnase, wie er bei jeder Debatte des Oberhauses, sei es in einem Rechtsstreit mit Lord Campbell oder in einer Debatte über den Sklavenhandel, seine Weisheit an den Mann zu bringen suchte. Da war der eiserne Herzog, der Herzog von Wellington, steif wie er einst bei Waterloo zu Ross saß, mit der großen Schafsnase, dem freundlich milden Lächeln, was ihm stets um die Lippen schwebte, wenn er sich nichts weniger als eisern, wie bei der katholischen Emanzipationsbill und bei der Kornzollfrage, vor seinen parlamentarischen Feinden zurückzog. Da Sir Robert Peel, der Sohn des Baumwollspinners, von gehörigem Embonpoint, mit spindeldürren Beinen, in schneeweißer Weste, der reiche, der unabhängige Mann, der schon im Jahre 1819 seine berühmte Bill vor die Commons brachte und der noch immer der Held des Hauses ist. Bei jeder großen Debatte, sei es über die letzte Fabrikstadt im Norden Altenglands oder über die verwickelsten Interessen des asiatischen Kontinents. Da endlich King Dan, der alte Daniel O'Connell, der sein Advokatenhandwerk an den Nagel hing, um, wie er sich ausdrückte, dem Edelstein der See zu dienen, dem grünen Erin, der schönsten Insel der Welt, und dafür, beiläufig bemerkt, jedes Jahr ca. 30.000 Pfund Rente in Empfang zu nehmen. Und so weiter alle Redner Britanniens, Lord John Russell, der kleine gedrückte Mann, der Held der Reform Bill, und Lord Palmerston, der berüchtigte, unruhige Whig, Disraeli, der gewandteste Redner des Hauses, und Roebuck, die unvermeidliche, die böse Sieben. Alle sah man sie wiederkehren, meisterhaft getroffen, in hundert und aber hundert verschiedenen Positionen, und in ihren Bildern wurde das Vergangene lebendig, und gern erinnerte man sich noch einmal an alles das, was man längst genossen und vergessen hatte. Punch besitzt wirklich das Verdienst, dass er alle Redner und Staatsmänner Englands zu ganz familiären Leuten machte. Jeder Straßenjunge kennt jetzt die Nase Lord Brougham's so gut wie seine eigene. Und das ist ungeheuer viel, wenn man die Nase eines Menschen kennt. Über der hohen Politik vergaß Punch indes auch nicht das gewöhnliche alltägliche Treiben des Volkes. In den Gardinenpredigten der Mrs. Caudle schilderte er zum Beispiel die Langeweile des englischen Ehelebens in so ergötzlicher Weise, dass mancher Familienvater seitdem abends ein paar Stunden später nach Hause gekommen sein wird. James' Diary musste die Eisenbahnspekulationen illustrieren. Punch Letterwriter gab Gelegenheit zu Korrespondenzen zwischen allen Teilen der Gesellschaft. Und so würden wir noch zu hunderterlei Lob für unseren Freund Veranlassung finden, wenn es uns nicht plötzlich in den Sinn käme, den heitern Punch auch einmal als Organ einer politischen Partei ins Auge zu fassen. Humoristisch oder nicht humoristisch. Jedes hervorragende Blatt eines zivilisierten Landes ergreift für irgendeine Sache Partei. Wir haben unseren Freund in dieser Hinsicht lange Zeit beobachtet. In früheren Jahren war sein Witz so frisch und eklatant, dass man alle politischen Schwächen gern dabei übersah. Jedenfalls war Punch aber immer der Schleppenträger der Times, eines Blattes, das trotz vieler guten Seiten doch im Grunde nichts anderes als die hohe Bourgeoisie vertritt. Früher war es, wie gesagt, noch ganz amüsant, wenn der kleine Punch der großen Times so ergötzlich nachpurzelte. Wie ein riesiger Boxer fiel die Times ihren Gegner an, und wie eine Wespe nistete sich Punch in seine Locken und verwundete ihn zum zweiten Male, wenn er gerade am allerwenigsten daran dachte. Es geschah dies aber bald in so naiv ergötzlicher, bald in so sarkastisch-teuflischer Weise, dass man sich trotz des Zusammenwirkens mit der Times unwillkürlich wieder damit aussöhnte. Erst als die Times bei Gelegenheit der Freihandelsbewegung immer langweiliger und bei der fortschreitenden Entwicklung der Chartistischen Partei immer brutaler wurde und den lustigen Punch immer ernstlicher in Schlepptau nahm, ach, da verlor unser Freund zugleich mit seiner Naivität auch seine Grazie. Punch wurde ein Bourgeois, ein Free Trader. Punch war nicht mehr der alte Punch.